Bevor es losgeht, kurz ein bisschen Werbung. Fühlt ihr euch wohl, da wo ihr lebt? Eine große Frage, die wir von der Rheinischen Post mit euch beantworten wollen. Heimatliebe heißt unser großes Umfrageprojekt. Und wenn ihr im Berichtsgebiet der Rheinischen Post wohnt, also irgendwo zwischen Kleve, Wesel, Duisburg, Gladbach, Remscheid, Düsseldorf und Köln, dann meine Bitte, schenkt uns jetzt 10 Minuten eurer Zeit. Sagt uns eure Meinung. Macht mit bei unserer Online-Umfrage. Mit Schulnoten von 1 bis 6 bewertet ihr, wie es läuft bei euch im Ort. Familienfreundlichkeit, Sicherheit, Kultur, Gesundheit, Gastronomie, Wohnen und vieles mehr. Sagt uns, was besonders gut klappt und was ihr kritisch seht. Denn wir von der RP wollen nicht nur darüber berichten, was in der Region geschieht, sondern auch verstehen, wie ihr euch dabei fühlt. Wir wollen wissen, was ihr denkt, was ihr euch wünscht, was euch besorgt. Mitmachen lohnt sich übrigens noch aus einem anderen Grund. Jeder Teilnehmer bekommt das neue RP-E-Book Europameister. 3 Titel, 3 Jahre. Der Fußball und seine Zeit. 1972, 1980, 1996. Von Robert Peters geschenkt. Und kann dazu noch gewinnen. 500 Euro in bar oder Einkaufsgutscheine von Galeria, Douglas oder Rewe. Jetzt mitmachen. Noch bis zum 19. Mai. Die Umfrage und alle Infos findet ihr unter rp-online.de/heimatliebe. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast.
Rheinische Post Podcasts. Fohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Fohlenfutter Podcasts. Heute mit mir, Yannick Sorgatz, und am anderen Ende der Leitung Carsten Kellermann. Hallo Carsten.
Jo, schöne Grüße aus einer Nicht-Halbfinalstadt, so würde ich es mal formulieren. Ich sitze in Mönchengladbach.
Oh, ich sitze in einer Halbfinalstadt.
In der Innenstadt. Ja, du sitzt in einer Halbfinalstadt in Düsseldorf und da wird ja auch schon ein bisschen gefeixt aus Fortuna-Kreisen, aber ja, Borussia Mönchengladbach hat es geschafft, das Halbfinale im DFB-Pokal zu verpassen. Yannick, und 1-2 beim 1. FC Saarbrücken, dem Drittligisten. Tja, was sagen wir dazu?
Ja, wir sagen, dass unser Kollege Thomas Grulke noch in einer Stadt eines Halbfinalisten ist. Er ist nämlich in Saarbrücken noch. Deswegen sind wir die beiden hier, die analysieren, was schwer zu analysieren ist, leicht zu analysieren. Das ist die große Frage. Wir wollten die Folge auf jeden Fall aufnehmen. Wir hatten uns schon verabredet, egal für welchen Ausgang des Spiels, können natürlich nicht in einer Woche, in der ein Derby war und ein Pokalviertelfinale, nicht über Borussia reden. Aber dass wir jetzt über ein Unentschieden gegen Köln, den Drittletzten der Liga, reden und über eine Niederlage gegen einen Drittligisten, das ist schon ein dickes Stück. Carsten, Rudi Völler würde sagen, mal wieder ein Tiefpunkt nach dem Tiefpunkt und noch ein Tiefpunkt, oder?
Ja, vor allen Dingen, weil die Ansage war ja eigentlich relativ klar von Roland Wirkus, dem Manager, dass diese beiden Spiele schon gewonnen werden sollten. Und das Derby ist ja, was die Saison angeht, immer so ein Knackpunkt. Man kann konstatieren, Gladbach hat in dieser Saison kein Derby gewonnen, hat 6 Gegentore bekommen in den Derbys. Und somit ist der 1. FC Köln dann der 2. in der rheinischen Tabelle, muss man ja so sagen, weil Gladbach ja gegen Leverkusen auch nichts geholt hat und somit dann mit einem Punkt 1. in der rheinischen Tabelle ist. Und man hat sich bis ins Viertelfinale des DFB-Pokals vorgekämpft. Dort musste man dann lange auf das Spiel warten und ja, man kann ja fast schon froh sein, dass das nicht schon vor 4 Wochen passiert ist, was jetzt passiert ist, weil dann wäre die Saison ja noch dünner geworden. Also von daher war die Verschiebung vielleicht für Gladbach ganz gut, aber im Endeffekt muss man einfach sagen, dieses 1-2 ist eine absolute Blamage und das hat ja Julian Weigel auch ganz gut gesagt, das war gar nichts.
Ja, Borussia hat versagt, hat er gesagt. Dabei hatte Borussia zu Beginn des Spiels gar nicht versagt. Also es zog sich jetzt nicht 90 Minuten durch und es gab alle Chancen, dieses Spiel auch anders zu gestalten. Borussia geht in Führung. Jetzt hat man auch dieses Führungsproblem in den DFB-Pokal reingetragen. Ja, eigentlich der Auftakt, den man sich wünscht in so ein Spiel. Nur dann bekommt man es hin, die erste Halbzeit zu drücken, 5 Großchancen zu haben, trotzdem mit der einzigen Chance der Saarbrücker den Ausgleich zu kassieren und dann eben in der Nachspielzeit, nachdem man in der zweiten Halbzeit kein einziges Mal aufs Tor geschossen hat, sich einen Konter zu fangen, wo dann plötzlich auch der Rasen fast makellos wirkt und der Ball wie sonst was läuft bei Saarbrücken, während ja sonst dann doch mal die eine oder andere Pfütze da war, sicherlich auch ein Problem war, aber das haben alle klar gesagt, das soll jetzt nicht die Ausrede sein. Ja, was ist sonst die Ausrede, Carsten?
Ja, die Ausrede ist, dass Gladbach nicht gut genug war, um den Drittligisten aus dem Pokal zu werfen. Und für mich signifikant, du hast ja den Ausgleich der Saarbrücker angesprochen, einfach mal draufgehalten, würde ich das nennen. Und Gladbach hat es tatsächlich geschafft, bei diesen Wetterbedingungen, bei dem nassen, glitschigen Rasen, der dann ja vorhanden war, nicht ein einziges Mal aus der Distanz wirklich aufs Tor zu schießen. Und das sind ja immer so die Dinger. Dieser Ausgleich hat ja gezeigt, diesen unbedingten Willen, den Ball reinzumachen. Ich erinnere mich dann an das Tor von Thomas Cuanciara in Augsburg, als er auch einfach drauf gekeult hat, so nenne ich es mal. Und so war es ja gestern dann auch. Und der Ball fliegt dann rein aus dem Nichts, muss man ja schon sagen. Denn die erste Halbzeit, das hat auch der Saarbrücker Trainer zugegeben, da war Gladbach doch schon extrem überlegen. Hat aber ja auch gute Chancen eigentlich gehabt. Hätte eigentlich auch in Führung gehen müssen. Man denke an den Ball von Honorat, der auf der Linie geklärt wird. Und ich denke einfach, es ist unglaublich, dass dieser Start wirklich perfekt ist. Genauso unglaublich, wie man eben im Derby auch nicht dieses 3:2 mit den ganzen Emotionen ins Ziel gerettet hat. Und jetzt geht man in Führung als Favorit, früh in Führung und muss eigentlich das Ding nur noch durchverwalten, das 2:0 erzielen. Und selbst das klappt nicht. Also das ist schon extrem enttäuschend und passt ja irgendwie zur gesamten Saison.
Ja, genau. Also es ist Borussia jetzt kein großes Unrecht widerfahren. Wir reden hier nicht von irgendwelchen Underperformances, was weiß ich. Dieses Spiel hält einfach der Mannschaft, eigentlich dem ganzen Verein, den Spiegel vor, ziemlich schonungslos. Und ich habe jetzt kommentiert, dass es vielleicht, also heilsam kann sowas ja nie sein, aber so wie der Verein gerade drauf ist und sich entwickelt, wäre es ja vielleicht sogar fatal gewesen, wenn ein Pokalfinale die Probleme kaschiert hätte, die ja trotzdem da gewesen wären. Also ist kein Pokalfinale hätte Probleme gelöst, die jetzt gerade da sind. Ja, du zeigst auf.
Ja, ich melde mich. Also das sehe ich schon anders. Ich glaube, dass einfach die Riesenchance vertan wurde, diesem Umbruch wirklich einen ganz neuen Anstrich zu geben. Und wenn man ins Pokalfinale kommt, kaschiert man nicht, sondern man hätte dann wirklich einfach eine ganz andere Basis gehabt, um Spieler zu bekommen. Um natürlich 3,5 Millionen Euro hätte alleine der Einzug ins Halbfinale gebracht. Das ist Geld, was verloren geht. Finalgeld geht verloren. Vielleicht Europapokalgeld. Also das ist schon etwas, wenn Borussia ihre Probleme nicht kennt, dann weiß ich es auch nicht mehr. Und B, wäre dieser Finaleinzug wäre für den gesamten Verein einfach unfassbar wichtig gewesen und ja, hätte auch, glaube ich, ein Booster sein können.
Ja, das Finanzielle ist schon wichtig, aber wie gesagt, so wie der Verein auch umgeht mit der Situation, wir reden jetzt seit Monaten darüber, dass man immer auf diesen Prozess verweist und man sich ja fragt, ja, wo soll der denn enden und wo soll der hinführen, genau, dass das nicht klar definiert ist. Ich befürchte oder hätte befürchtet, dass so ein Pokalfinale halt auch den Eindruck erweckt hätte, alles sei eigentlich auf dem richtigen Weg. Aber in meinen Augen hätte einfach ein Sieg in Saarbrücken und Kaiserslautern nicht wettgemacht, was zum Beispiel in der Liga alles schief läuft. Defensiv mit den ganzen Gegentoren, nicht in der Lage zu sein, eine Serie zu starten, auswärts nichts zu holen, innerhalb eines Spiels nicht konstant zu sein. Und genau das sah man jetzt auch alles in Saarbrücken. Von daher ist es letztlich eine sehr ehrliche Sache auch einfach, dieses Pokal aus. Und letztlich, auch wenn Saarbrücken dann nur zwei Schüsse aufs Tor hatte, in gewisser Weise verdient.
Ja, Saarbrücken hat einfach gemacht, was es kann. Es hat dagegen gehalten. Es hat das Glück natürlich auch erzwungen. Völlig in Ordnung. Also ich glaube, der 1. FC Saarbrücken hat total überzeugt, hat das gemacht, was ging. Gladbach hat zu wenig gemacht, um zu gewinnen. Und ich glaube, da liegt für mich so ein bisschen der Hase im Pfeffer. Einfach diese Einstellung, ich habe es eben gesagt, nicht ein einziges Mal bei diesen Witterungsbedingungen aus der Distanz zu schießen, um den Keeper unter Druck zu setzen, um vielleicht aus dem Nichts heraus auch mal etwas zu kreieren. Der kürzeste Weg zum Tor, gar nichts. Und das ist diese Grundeinstellung, dieses unbedingte Gewinnen wollen. Saarbrücken läuft dann eben diesen Konter kurz vor Schluss in der Nachspielzeit, weil sie dran glauben, weil sie schon ein paar Mal gemacht haben, weil sie gegen Bayern gemacht haben. Und bei Gladbach habe ich keinen Glauben an den Sieg gesehen, vor allem in der zweiten Halbzeit.
Ja, doch, das Problem ist ja, dass man den Nachweis des Willens dann in der Nachspielzeit erbringen will, in der letzten Szene eigentlich, und sich dadurch den Konter fängt. Das ist ja das Absurde, dass man da dann nicht in der Lage ist, einfach mal realistisch zu sein und zu sagen, komm, jetzt läuft ja die 93. Minute, wir nehmen die Verlängerung, legen sie uns nochmal zurecht und probieren es dann zu richten, sondern da dann einfach wirklich so hoch zu schieben, dass man fast in Unterzahl ist und sich diesen Konter fängt.
Ja, also taktisch natürlich besonders klug. Und das ist eben das, was man auch gesehen hat, auch gegen Köln ja gesehen hat, dass die Mannschaft oder auch in Mainz schon gesehen hat, dass die Mannschaft auf dem Spielfeld nicht in der Lage ist, auf Situationen zu reagieren und Entscheidungen, richtige Entscheidungen zu treffen. In Mainz überrumpelt worden von einer anderen personellen, taktischen Herangehensweise der Mainzer. Keine Reaktion auch auf dem Spielfeld. Die Mannschaft ließ dann über sich ergehen, wird in der Pause dann zusammengestutzt vom Trainer und ändert dann. Gegen Köln geht man in Führung. Vorher spricht Seoane noch, wir waren ja bei der PK, von Emotionskontrolle. Genau das funktioniert nicht. Und jetzt läuft man im Grunde auch, ja, also wenn Saarbrücken das Spiel so verloren hätte, dann hätte man sagen können, das ist der Drittligist, der war übermotiviert. Aber Gladbach wirkte ja noch nicht mal übermotiviert, sondern hat den Ball, ja, das war ja im Grunde fast wie vergangene Saison, Ball hin und her geschiebe ohne Ziel und ohne wirkliche, ja, Gefahr zu erzeugen. Keinen Schuss in der zweiten Halbzeit, das ist schon sehr beachtlich.
Ja, ein gelöffelter Ball von Robin Hack aufs Tor, der dann rausgenommen wird nach 70 Minuten, habe ich auch nicht ganz verstanden. Man will dich auch nicht immer an jedem Wechsel aufhängen, aber Seoane hat gesagt, dass er dann auch mit Leiner und Skelly Überzahl-Situation auf den Flügeln schaffen wollte. Ich fand, Nico Elvedi hat ja eigentlich eine Art Rechtsverteidiger sehr hoch gespielt in der zweiten Halbzeit und kann das technisch, fußballerisch eigentlich auch etwas besser als Stefan Leiner, aber Manu Kone war da noch auf der Seite, es war genug da, um zu überladen, aber so eine Situation, in der dann Franck Honorat noch einmal zum Flanken kam, die gab es gar nicht. Und Honorat hatte ja wirklich in der ersten halben Stunde zig Aktionen, wo er den Saarbrückern weggelaufen ist, aber die haben dann gemerkt, na, so geht es nicht, was machen wir? Wir stellen uns einfach konsequent, aber leidenschaftlich hinten rein. Mehr war es ja gar nicht, das war jetzt ja keine raffinierte Umstellung oder irgendwas, sondern eine Hintenreinstellung und das genügte. Das genügte, um Borussias Ideenlosigkeit total zu offenbaren.
Ja, und das ist einfach wirklich schlimm, weil in der ersten Halbzeit waren ja, der Neuhaus hat viel angekurbelt, Honorat, du hast ihn schon erwähnt, wirklich richtig gut seine Läufe gemacht. Waren dann aber auch die beiden, die wirklich das Spiel initiiert haben und angekurbelt haben. Ansonsten kam ja auch wirklich so an, sagen wir mal, richtigem Esprit auch wenig auf den Platz. Klar, Robin Hack ist immer einer, der viel arbeitet, hat mir in der ersten Halbzeit auch gut gefallen, nicht nur wegen des Tores, hatte auch noch eine gute Abschlusschance nochmal zu treffen. Aber ja, insgesamt war es, fehlte mir einfach das Feuer im Spiel. Und das ist einfach genau dieses Problem, dass man entweder zu wenig hat oder wie gegen Köln zu viel, wo man dann überdreht. Und da sollte eine Mannschaft, die gegen Köln am Schluss, ich habe es jetzt gegen Saarbrücken noch nicht ausgerechnet, aber gegen Köln am Schluss 26 Jahre alt war, also keine junge Mannschaft, sondern im besten Fußballeralter mit vielen Nationalspielern, internationaler Erfahrung und. Weigel beispielsweise, Pokalsieger, Wöber gegen Köln war er ja noch zumindest anfangs auf dem Platz, am Ende Elvedi ist Nationalspieler, Leiner ist Nationalspieler und Jordan auch Nationalspieler, Skelly, also das waren ja wirklich Leute mit großer Erfahrung dabei, die auch schon große Turniere miterlebt haben teilweise, deswegen, da muss einfach mehr kommen. Und es war ja nun auch so, dass es Saarbrücken zweimal geschafft hat, einen Bundesligisten rauszuschmeißen, normalerweise, diese aller guten Dinge sind drei, kommen nur dann zustande, wenn der Gegner es zulässt. Und Gladbach hat es einfach zugelassen, weil es viel zu emotionslos, viel zu uneffektiv und viel zu unambitioniert gespielt hat. Und ich habe am Ende nicht mehr den Willen gesehen, dieses Spiel zu gewinnen und zu wirklich zu verstehen, worum es für den Verein geht. Für Gladbach war es eine Riesenchance, einen ganz, 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 ganz großen Schritt nach vorn zu machen mit diesem Halbfinale, vielleicht mit dem Finale, vielleicht sogar mit einem Pokalsieg, den Verein nochmal ganz anders hinzustellen. Wir erinnern uns an Eintracht Frankfurt, die ins Finale gekommen sind, ein Jahr später den Pokal geholt haben und damit im Grunde dieser große Aufstieg bis hin in den Europapokal, bis zum Europapokalsieg, klar an Gladbach vorbeigezogen seitdem, seit 2017 im Halbfinale. Das hat damit angefangen und diese Chance wurde von Gladbach aber richtiggehend, ja, wie nennt man es, verschlammt.
Ja, und ich muss jetzt einmal so deutlich sagen mit der jungen Mannschaft, ne? Ich kann und will das nicht mehr hören, wirklich. Also wir haben viel über den Prozess gesprochen, dass das schwierig ist, aber dieser Verweis auf die junge Mannschaft ist wirklich, also alle, die da rein altersmäßig wirklich jung sind, die spielen auch allein bei Borussia mindestens ihr drittes Jahr. Netz, Skelly, Kone. Und darüber hinaus ja, Koraitz ist jung, aber der ist jetzt nicht das Problem in dieser Saison und der ist unerfahren, aber der ist ja inzwischen sogar auch einer der Führungsspieler in dieser Mannschaft, weil es ihr ansonsten an Führungsspielern mangelt. Aber sonst reden wir, ne, nicht nur von einem gewissen Niveau, Marktwerten, Erfahrung und so weiter. Es sind einfach Spieler im allerbesten Fußballalter, 26, 27, 28. Borussia ist ja nicht so verjüngt, weil man jetzt ganz viele Teenager auf dem Platz hat. Ne, man hat einfach sehr viele Ü30-Spieler im letzten Jahr verloren mit Sommer, Hofmann, Stindl. Die haben das nach oben getrieben. Also es ist rein mathematisch zu begründen, diese Verjüngung. Und da will ich wirklich, also ein Verein wie Borussia Mönchengladbach, der sich das auch so auf die Fahnen schreibt, junge Spieler entwickeln zu wollen, am besten sogar eigene Talente, auch davon ist ja nicht allzu viel zu sehen, der sollte nicht dauernd damit um die Ecke kommen, dass man ja eine junge Mannschaft sei, wenn es wenigstens so wäre. Okay, aber es ist, du hast es gesagt, 26 im Schnitt, teilweise jetzt sogar fast schon 27, das ist keine junge Mannschaft und das ist kein Grund für irgendeines dieser Probleme.
Ja, und auch die Tatsache, ich meine, Franck Honorat hat wirklich viel Erfahrung in der französischen Liga gesammelt. Sein Ex-Verein ist jetzt, glaube ich, Tabellenzweiter in Frankreich, Brest. Also da, das ist ja auch keiner, der jetzt eine unglaubliche Adaption braucht an die Bundesliga. Also da erwarte ich schon auch, dass solche Spieler dann auch recht schnell funktionieren. Florian Neuhaus hat sich jetzt ein bisschen aufgebaut. Klar gibt es den einen oder anderen, der verletzt fehlte, aber die Mannschaft, die jetzt in Saarbrücken gespielt hat, die Mannschaft, die jetzt gegen Köln gespielt hat, viele Mannschaften, die vorher auch gespielt haben, waren immer wettbewerbsfähig. Und darum sollte man auch genau diese Ausreden, der Prozess, ja, ist schön und gut, aber ich glaube zu wissen, dass Borussia Mönchengladbach seit dem Aufstieg in die Bundesliga immer wieder eine Mannschaft umgeschichtet hat, umgearbeitet hat, umgebaut hat. Das hat mal besser, mal schlechter geklappt, natürlich. Aber das gehört ja zum Prinzip von Borussia Mönchengladbach. Es wurde ja auch gesagt, dass über 3 Jahre zu wenig Fluktuation da war. Das war dann das Problem, dass man nicht den großen Schritt hingemacht hat, sich hier wirklich festzukrallen in der Champions League-Arealen in der Tabelle. Was ja auch keiner erwartet, aber trotzdem, diese Mannschaft ist meines Erachtens nach gut genug, um in der Bundesliga um Platz 9, 8 oder vielleicht sogar 7 mitzuspielen, aber mit Sicherheit gut genug, um den Drittligisten Saarbrücken im Pokal-Viertelfinale zu besiegen, egal wie das Wetter ist, egal wie der Rasen ist, egal was sonst ist, wie der Ball ist, ob der rundeckig oder wie auch immer ist. Das ist eine verdammt vertane Chance und das trifft den Club richtig hart. Das muss man einfach sagen.
Ja, jetzt ist die Frage, wie geht's weiter? Ich glaube, vielen Fans ist schon der Stecker gezogen. 9 Spieltage vor dem Saisonende, klar, jedes Spiel ist wichtig, es geht um 3 Punkte. 27 sind zu vergeben, so viele wie Borussia überhaupt erst gesammelt hat und man sollte, ja, einige davon holen. Ich sage jetzt mal, wenn wir Ziele formulieren, auf jeden Fall die 4 vorne, nicht einfach unter 40 Punkte bleiben, so wie zuletzt unter Lucien Favre 2000 und Michael Fronzek 2010, 11 und in all den Jahren davor. Aber ich habe das Gefühl, dass es jetzt auch mit dieser vertanen Pokalchance jetzt wirklich nicht mehr, also es kommt auf jeden Punkt an, aber das Fazit, das man ziehen wird, hängt jetzt nicht an jedem einzelnen Punkt. Ob es jetzt 41 oder 42, 39 oder 40 werden, ist, glaube ich, nicht das Entscheidende. Es wird so das gelten, was bleibt, wenn man einen Strich unter die Saison zieht, was wirklich einen Schritt nach vorne bedeutet hat, wo es vorangegangen ist, wo sich Spieler weiterentwickelt haben. Und da kann man zumindest mal ja allein jetzt in diesem Kalender ja viel Stagnation erkennen. Ich finde, zuletzt hat man sich auch so die Vermeidung von Rückschlägen ein bisschen schön geredet als Fortschritt, aber es ist ja kein Fortschritt, einfach nicht einzubrechen, nicht das Derby zu verlieren und so weiter. Man muss ja auch mal wieder selber irgendwas hinstellen und kreieren und allein diese Unfähigkeit, ganz banal mal wieder Fußballspiele zu gewinnen, jetzt wie viele sind es jetzt, 2 Siege in 13 Pflichtspielen oder so, das ist einfach zu wenig. Und wenn man, das hat Julian Weigel bei uns im Interview auch gesagt, wenn man jetzt genau so weitermacht, dann ist es auch nicht genug und dann kann auch kein irgendwie positives Fazit dieser Saison gezogen werden.
Nö, und das ist ja aber genau das Problem. Ich meine, was ist der große Unterschied bei Bayer Leverkusen? Bayer Leverkusen hat immer schon einen schönen Fußball gespielt, aber da ist jetzt ein Trainer, da sind einige Spieler geholt worden, die dieser Mannschaft mitgegeben haben, Spiele zu gewinnen. Wie oft Leverkusen in der Nachspielzeit Spiele gewonnen hat, nicht verloren hat, wie Gladbach jetzt gewonnen hat. Und genau dieser Spirit, den spürt man eben nicht im Borussia-Park. Nein, es ist kein gutes Ergebnis zu Hause gegen den Tabellen 16. SFC Köln 3-3 zu spielen, auch wenn man einen Rückstand aufholt. Wenn man dann 3-2 führt, muss man dieses Spiel gewinnen. Punkt, aus, Ende. Und man muss nicht jedes Spiel gegen kleinere Gegner zu Hause gewinnen, aber man kann auch nicht jedes Spiel nicht gewinnen. So, und nicht gewinnen ist was völlig anderes als, oder nicht zu verlieren, Entschuldigung, nicht zu verlieren ist was völlig anderes als zu gewinnen. Weil das eine beinhaltet ja die Möglichkeit des Unentschiedens, aber das ist doch kein Ziel im Fußball. Das ist ein Teil des Fußballs, ja, aber es kann doch kein Ziel sein. Und Gladbach hat ja genau diesen Schnitt von einem Punkt pro Spiel. Das ist ein Unentschieden. Das heißt also, es werden im Grunde 34 Unentschieden dann am Ende und dann steht man da mit 34 Punkten und einem verdammt kurzen Hemd und hat eine Saison ohne Highlights. Bei Hütter war es wenigstens, gab es dieses 5-0 gegen die Bayern, dieses Jahrhundertspiel. Selbst bei Farke, da gab es dann die Siege gegen Bayern, da gab es ein 5-2 im Derby und das sind einfach Dinge, die hängen bleiben. Und wenn von dieser Saison bleibt der eine Moment gegen Wolfsburg hängen im Pokal, im Achtelfinale. Aber ansonsten muss ich wirklich sagen, ist es herzlich, herzlich wenig, was von dieser Saison bisher an Positivem hängen bleibt. Und ich sag mal, klar gibt es ein richtig gutes Ziel. 54 Punkte.
Ja, nur ist ja wirklich. Ja, nee, ja, das, also was sollte ich da sonst tun?
Das ist meine Ansage, oder?
Das ist auf jeden Fall eine Ansage, aber also man kann ja irgendwie ein Problem haben, zwei Spiele in Folge zu gewinnen. Man kann Auswärtsprobleme haben, man kann ein Führungsproblem haben, aber man kann ja nicht alles auf einmal haben, wirklich. Jetzt auch über zwei Jahre in dieser ausgeprägten Form. Du hast gesagt, man kann auch mal nicht gewinnen gegen einen Abstiegskandidaten zu Hause. Aber man kann ja nicht alle 6 Spiele gegen die letzten der 3 der Tabelle nicht gewinnen. Da braucht man auch nicht sagen, dass man ja nur 1 verloren hat. das will wirklich dann keiner hören. Und ich habe gerade mit einem Kollegen darüber gesprochen und meinte, naja, so in den letzten 2 Jahren oder auch davor gab es ja immerhin so die Konstanz der Derby-Siege, dann hat man die Bayern geschlagen, aber auch das ja in dieser Saison nicht mehr. Also es ist einfach so eine Abwesenheit von Glücksmomenten auch für die Fans. Und das ist ja, also wenn jetzt Borussia wirklich irgendwie Aufsteiger aus der 2. Bundesliga wäre, dann kann man das anders sehen oder irgendwie wir noch 2003 hätten oder selbst 2009 bei Borussia. Aber nein, das ist ja, der Anspruch muss ein anderer sein, allein mit diesem Kader, mit diesen Möglichkeiten. Und deswegen, dass Roland Wirkus die Qualitätsfrage stellt, ich weiß nicht, vielleicht weiß ich, wie er es genau gemeint hat, aber ich glaube, dass es Borussia an Qualität per se mangelt, ist ja nicht das Problem. Also es geht darum, diese Qualität abzurufen und irgendwie auch so zu kanalisieren, zu nutzen, dass sie in Einklang ist mit einer Spielidee, mit einer Gesamtidee des Vereins. Das sehe ich eher als Problem. Es plätschert irgendwie stilistisch und ideenmäßig alles dahin. Ein bisschen Wille hier, ein bisschen Fußball da, da umschalten, da irgendwie massiv verteidigen, dann wieder nicht. Also ja, dieses von allem etwas halte ich derzeit nicht für zielführend.
Ja, im Grunde geht es ja darum, einfach aus diesem von allem etwas vielleicht einen roten Faden rauszuziehen. Und wenn es der rote Faden von allem etwas ist, dann muss er einfach erfolgreich sein. Punkt. Also ne, wenn man flexibel sein will und sagt, okay, früher waren wir immer festgelegt bei Favre, ne, da kamen dann die Leute und sagen, boah, da kannst du einen Pullover stricken, wenn da Fußball gespielt wird. Immer 4-4-2 über Jahre, dann bei Dieter Hecking wurde ja auch eingefordert, nein, 4-2-3-1 geht nicht, er musste 4-3-3 und auch Fünferkette war dann mal zu sehen und dann war das gut und wenn nicht, dann war es nicht gut. Problem ist ja immer, wenn man die Dinge einfach nicht gut macht. Und das ist ja das Problem, was Borussia hat. Vergangene Saison 4-2-3-1, das Lieblingssystem der Mannschaft, schlecht gemacht. Jetzt Dreierkette. Gut, man kann natürlich die Frage stellen, musste man jetzt in Saarbrücken mit einer Dreierkette spielen oder mit einer halben Viererkette? Oder hätte man nicht einfach so gespielt wie zu Hause gegen Köln, wo es ja teilweise spielerisch gar nicht so schlecht gelaufen ist? Und so weiter. Hack ist in der Mannschaft geblieben. Das war ja eigentlich eine Entscheidung, die gut und richtig ist, da den erfolgreichsten Mann gegen Köln drin zu lassen. Ja, aber in der Summe, die zweite Halbzeit war ja wirklich viel Ballbesitz. Wie viel, ich weiß, hast du geguckt? Wahrscheinlich
75%, meine ich. Es waren zwischenzeitlich mal 81%.
So, ja. Und das Schlimme ist doch, dass du 0 Torschüsse hast. Keinen einzigen Schuss, den der Goalie halten musste. Und das ist doch das Problem bei der Sache. Da sind wir doch bei dem, was wir letzte Saison kritisiert haben. ziellos den Ball kreisen lassen. Ja, hat Friedrich hinten, dann dahin, dann hierhin, dann dahin. Das Spiel natürlich schön in die Breite gezogen. Kein Fernschuss, keine Flanke, kein gescheiter Ball in den Strafraum. Hat Jordan einen richtigen Abschluss gehabt?
Fünf hat er gehabt, aber keinen richtigen, ja.
Genau, das ist ja das Problem. Qualität der Chancen, also Expected Goals bei Borussia müsste ja im Grunde... Ja,
also in der ersten Halbzeit waren es wirklich gute 2,6. Das ist das Problem, dass man dann so weit runter bleibt und in der zweiten irgendwas mit einer Null vorne. Aber ich glaube, nicht eine aufgerundete Eins, also irgendwie 0,4 oder so.
Ja, und genau. Ne? Und das ist das Problem. Da nützen dir 81% Ballbesitz und auch wenn du wirklich das Spiel kontrollierst. Man kontrolliert es ja auch deswegen, weil Saarbrücken ja auch wirklich, du hast es ja gesagt, sich taktisch dann eben so orientiert hat, die Gladbacher kommen zu lassen. Und ja, aber da muss ich einfach Lösungen finden. Vielleicht ist es auch das, was Roland Wirkus meinte, eben in diesen Situationen die Qualität zu haben, einfach dieses Spiel zu gewinnen. So, und wenn man die einzelnen Spieler sieht, finde ich schon, dass diese Mannschaft die Qualität hat, dass man auch ganz klar formulieren kann, ja, hier wäre eigentlich das Finale mit dem Weg drin gewesen für Gladbach. Und ja, auch Platz, sagen wir 8, bestenfalls 7, vielleicht 9, das sind auch Dinge, die diese Mannschaft drauf haben kann. Natürlich kommen dann wieder die Verletzten, dann kommt der Umbruch, dann kommen die jungen Spieler und dann kommt, was denn noch? Und aber trotzdem, ja, ich glaube,
immerhin nicht das Wetter, immerhin nicht das Wetter.
Mehr. Ja, das wäre ja, das Wetter war das allerwenigsten Schlimmste. Das war doch ein schöner Pokalfight. Andere Mannschaften sind bei solchen Wetterbedingungen schon Weltmeister geworden.
Das stimmt, ja. Das ist lang her und ihre Nachfahren haben jetzt weiterhin die Chance, weil sie im Halbfinale gegen Saarbrücken spielen vom 1. FC Kaiserslautern. Jetzt ist es...
Immerhin mit ein paar Ex-Borussen.
Ja, gut, aber...
Und einem Bruder-Borussen.
Ja, der gut, immerhin das schickt so. Nicole Wedi seinen Zwillingsbruder nach Berlin, das wäre was. Aber ja, Borussia muss sich nicht klonen.
Lautern wurde auch noch das Heimspiel geklaut.
Ja gut, wie gesagt, ich glaube, Gladbachs Probleme sind vielfältig genug. Man kann sich jetzt nicht noch die anderen Vereine zu eigen machen. Ja. Das müssen die jetzt unter sich regeln. Nee, aber jetzt ist ja auch wirklich, also wir haben immer gesagt, selbst in nicht so guten Jahren, als man dann Neunter wurde, Achter wurde, hat man ja so bis zum Ende um Europa gespielt. Es gab immer was, woran man sich noch klammern konnte. Jetzt ist enden die Spielzeiten gefühlt immer früher, was das ganz Wesentliche angeht. Natürlich mit einer Mega-Siegesserie kann man oben eingreifen. Wenn man gar keine Punkte mehr holt, können die Teams unten noch rankommen. Aber ja, die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass die Saison relativ austrudelt. So war es schon in den vergangenen Jahren. Da ging es dann auch um nichts mehr. Und das ist ja auch keine gute Entwicklung. Ne? Also es muss ja irgendwas geben, wofür man das macht. Also woran man sich klammern kann. Gerade auch was die Fans angeht und Ziele, die man hat. Aber das beginnt ja schon damit, dass man so richtig jetzt auch gar nicht wusste, was das Ziel ist. Also ja, im Pokal natürlich jedes Spiel gewinnen. Das ist immer das Ziel. In der Liga de facto auch. Da gibt es kein Spiel, wo man sagt, nee, heute mal nicht. Aber ja, das ist auch jetzt über 2 Jahre schon sehr schwammig formuliert. Das haben wir beide auch häufiger kritisiert, dass man nicht konkreter sagt, wenn man dann nachfragt, kommt das manchmal. Ja, wir wollen auf jeden Fall einstellig werden und dann mit Luft nach oben und nach oben schielen. Aber ja, selbst von dieser Einstelligkeit ist man jetzt gerade 5 Punkte weg und die sehe ich jetzt gerade nicht kommen.
Ja, das ist ja das Problem, dass man einfach, wenn die Mannschaft jetzt einfach wirklich eine Serie starten würde. Es gab ja unter Hütter dann diese Schlussphase mit, glaube ich, 8 Spielen, die nicht verloren wurden von den letzten 9. Nur das eine, das Derby wurde verloren. Wenn jetzt wenigstens sowas kommen würde, dann würde man ja noch, keine Ahnung, 20 Punkte holen oder sowas. Oder von mir aus auch 15, sodass man dann wirklich über die 40 auf jeden Fall kommt. Oder vielleicht, wenn man es richtig gut machen würde, an die 50 rangeht. Aber am Ende hat man ja gar nicht mehr diese Fantasie, dass die Mannschaft so stabil sein kann. Die werden ja noch nicht mal schaffen, in den Abstiegskampf reinzukommen. Das heißt also, die werden jetzt da hin und her trudeln, kann man ja fast sagen. Und dann, du sagst es, die Saison trudelt aus. Und dann fehlt einfach jede Ambition. Und genau das zu formulieren, ist eigentlich die Aufgabe, die der Verein auch für die nächste Saison sich dann vornehmen muss. Damit kann man nicht wieder sagen, ja, wir machen Umbruch. Wenn man, die Entschuldigung war doch vorher schon da. Und das ist vielleicht genau das Problem. Wir machen einen Umbruch und es wird eine schwierige Saison. Ja, das ist doch geil für die Spieler. Ja. Hast du doch einen Blankoscheck. Zu sagen, ja, ist halt schwierig und wir haben es ja auch in jedem Interview gehört. In jedem Interview, anstatt zu sagen, hey, wir wollen ins Finale nach Berlin und klar, Saarbrücken nehmen wir wirklich ernst und das ist schwierig und genauso Kaiserslautern, aber klar, gestern selbst die Saarbrücker haben es gesagt, wir spielen jetzt gegen Lautern, die sind zwar Zweitligist und wir sind Drittligist, aber klar wollen wir jetzt nach Berlin, was denn sonst? Und einfach mal diese Ziele und auch nicht die Angst zu haben, wenn man dann scheitert, dass dann die bösen Medien kommen und das kritisieren, nein, würden wir noch nicht mal machen. Natürlich ist das schlimm, wenn man es nicht schafft. Aber wir haben jetzt auch nicht gesagt, ja, die haben die Spiele verloren, obwohl sie vorher gesagt haben, dass sie die gewinnen müssen. Ich meine, das zu sagen vorm Spiel Saarbrücken und vorm Derby gegen den 16. Köln ist jetzt ja auch nicht total extraordinär. Aber es muss einfach auch mal was passieren. Das haben wir wann machen, tun sollen. Wann haben wir das gemacht? Ich glaube vor
Bochum.
Vor Mainz.
Vor Bochum,
ich weiß gar
oder?
Nicht mehr.
Da wurde dann
Bochum,
gemacht.
Vor Bochum, glaube ich, genau. Da wurde gemacht. Und was ist davon geblieben, Yannick? Und das ist doch das nächste Problem.
Naja, Moment, man würde sagen jetzt, oder sagt de facto auch bei Borussia, naja, in Mainz, wo es dann schwierig ist unter einem neuen Trainer und man eine schlechte erste Halbzeit spielt, da kommt man ja zurück, holt noch einen Punkt. Man würde sagen, Derby zu Hause, okay, immer eigene Gesetze am besten noch, dreht man das Spiel, kommt auch zurück und so. Also man klammert sich dann immer an diese, was ich vorhin gesagt habe, Vermeidung von Rückschlägen. Und verkauft die als Fortschritt und übersieht dabei, dass es genau eben seit Bochum, was ein Fortschritt hätte einleiten können, gar keinen gegeben hat.
Genau, und dann sage ich bei Mainz, ja, nächstes Spiel 1:8. Und bei Köln, 6 Tore gegen Gladbach von 19
ja,
insgesamt.
Ja.
Dann hat man es ja schon sozusagen enteiert, das ganze Argument. Natürlich kann man im Fußball auch gegen kleine Gegner verlieren, gar keine Frage. Also da geht es auch nicht darum, respektlos zu sein und zu sagen, die können das nicht, oder, sondern es geht doch einfach darum, für sich ein Ziel, an dem man sich festhalten kann. Wie gesagt, was ist das Ziel für eine Fußballmannschaft, die sagt, wir haben einen Umbruch und es wird eine schwierige Saison? Im Nachhinein, wenn man jetzt wirklich alles so sieht, wie es gerade ist, ist es ein Blankoscheck gewesen, so ein bisschen. Man hat immer die große Entschuldigung. Also über allem schwebt die große Entschuldigung, wir haben einen Umbruch. Und damit ist jede Ambition offenbar erstickt worden.
Ja, und das ist eine total giftige Ambitionslosigkeit, finde ich. Dann liefert man nichts Neues fürs Vereinsmuseum und zieht sich eigentlich auf das zurück, was da schon drin ist. So, aber es muss ja immer der Anspruch sein, diese neuen Geschichten zu schreiben. Und das klappt ja nicht, indem man auf Prozesse verweist und irgendwie versucht, Rückschläge zu vermeiden und zu minimieren. Nein, man muss ja irgendwas kreieren und aufbauen und so. Und da fehlt mir gerade auch eben so die Fantasie. Und also ich sehe es einfach in dem Maße nicht. Klar, jetzt wird Gerardo Seoane in die zweite Saison sehr wahrscheinlich gehen und es wird der Umbruch weitergehen. Ja, mit wahrscheinlich mehr Geld als im letzten Jahr, aber es ist ja auch nicht so, als wenn man da gar nichts ausgegeben hätte in den vergangenen 3 Jahren. Deswegen wird man neue Spieler holen. Man hofft dann, irgendeine Linie, einen roten Faden erkennen zu können und dass das irgendwie fruchtet. Wir haben da auch mal drüber gesprochen letztens intern, dass wir gesagt haben, naja, als Dante, Reus und Neustädter gekommen sind, hat man ja auch nicht geahnt, dass die Borussia 3 Jahre später fast in die Champions League schießen. Aber ich weiß jetzt gerade nicht, wer aus dem aktuellen Kader Reus, Neustädter oder Dante sein sollte.
Gut, normalerweise müsste Neuhaus Reus sein. Ne? Oder wenn jetzt nächste Saison Kamada kommt, kann ein Reus sein, ist natürlich dann ein fertiger Spieler, ganz klar. Vielleicht kommt Hartl und ist dann der aus der zweiten Liga, der wie Reus so durchstartet. War ja bei Reus nun damals, ich weiß noch, als Marco Marin dann ging, das war ja dieser Sommer, da lag Gladbach ja auch am Boden. Da war ja die ganze fußballerische Hoffnung, war dann ja nach Bremen abgewandert. Und dann kam eben dieser Marco Reus, den der BVB ausgemustert hatte, der dann in Aalen sich aufgepäppelt hatte. Und wurde dann immer mehr zu absoluten Triebfeder dieses Aufschwungs in Verbindung dann mit Lucien Favre natürlich, das darf man nicht vergessen. So, Dante, der kam aber auch schon als Typ. Also ich meine, der hat ja was dargestellt, der kam genau wie Martin Stranzl später, der kam und der stand dann halt da und hat sein Ding gemacht. Der wurde ja als Verstärkung geholt, erstmal um das Ganze zu stabilisieren. So, Roman Neustädter, ja, das war wirklich so eine Überraschung, aber da, jetzt geht's ja um den Sander von Kiel. Das kann ja auch so einer sein, einer, der unauffällig spielt, der mit Torben Marx zusammen dann wirklich eine richtig gute Doppelsechs gebildet hat. Ein junger Spieler mit einem Erfahrenen zusammen, später mit Nordwart, ein bisschen kämpferische Variante. Also, das kann ja alles da sein. Das Problem ist ja, dass in dieser Saison ja gar keine Basis für irgendwas gelegt wird, sondern das ist ja wirklich so eine Saison, wo man denkt, so ja, was denn jetzt? Also Gerardo Seoane würden wir beide wahrscheinlich immer noch sagen, das ist ein Trainer, der gut zu Gladbach passt. Aber er muss natürlich auch irgendwo mal sich die Frage gefallen lassen, ja, wo sind denn die Punkte? Wo ist denn der Stil, der Seoane-Stil? Ich habe das zuletzt mal versucht sozusagen, dass eine gewisse Offenheit ja da ist und situative Momente vielleicht bei ihm dann im Spiel dazugehören. Aber er will ja Ballbesitz. Aber wenn das der Ballbesitz ist, den man in Saarbrücken gesehen hat,
dann lieber keinen.
Wie das der Fußball.
Ja.
Genau, dann lieber Umschaltmomente. Die Frage ist ja auch, ob der Fußball generell nicht situativer geworden ist. Wenn man jetzt spielten ja Liverpool gegen Manchester City. Das war ja auch ein Spiel, was hin und her wogte, wo natürlich auf einem ganz anderen Niveau, aber wo wirklich auch Liverpool am Drücker war, dann City am Drücker war und dann der andere gar nichts mehr auf die Reihe bekommen hat. Dann eine Aktion plötzlich das Spiel wieder kippen lässt. Ich glaube, dass so ein bisschen das, was den aktuellen Fußball auszeichnet, aber bei Gladbach ist halt das Problem, dass auch kein Spieler sich wirklich so nach vorne geschoben hat, dass man sagen kann, jo, der steht jetzt für Gladbach-Fußball. So wie es Reus zum Beispiel getan hat. Marco Reus war Borussia Barcelona. Das war das Gesicht, das spielerische Gesicht neben Favre, ja,
genau, wer,
als Trainer.
Wer steht denn gerade für den Fußball? Wer steht denn gerade für den Fußball von Borussia? Es sind ja all die, sagen wir, Neuhaus, Weigel sind es nicht, weil die, das habe ich auch geschrieben, eher damit beschäftigt sind, jetzt ihre Schwächen zu stärken, aber dadurch ihre Stärken schwächen. So, also es ist ja, wenn man annimmt, jeder darf einfach der sein, der er ist. Wer steht dann für diese Borussia gerade? Wahrscheinlich ist man ja schon bei Robin Hack und irgendwie Franck Honorat, die so ein bisschen dieses wilde, situative haben. Aber
Rocco Reitz.
Genau, ja, aber das ist ja eigentlich, sind nicht die ausgemachten Köpfe dieser Mannschaft. Das sind all die Spieler der Riege, Weigel, Neuhaus, Elvedi, Itakura, von denen wir wirklich, muss man ja sagen, dann in so Spielen zu wenig, klar, Neuhaus, kleiner Aufwärtstrend jetzt, zu wenig sehen und vor allen Dingen zu wenig entscheidend ist. Ich finde ja dieses Wilde auch in der Anfangsphase von Saarbrücken in der ersten halben Stunde völlig okay. Es war richtig unterhaltsam, muss man sagen. Nur darf es danach nicht 1-1 stehen. Also man muss ja gucken, dass man die Situation dann so gestaltet, genau, dass sie gewinnbringender für einen selbst sind. Man muss dann entweder 2-1, 2-0 oder 1-0 führen. Aber man darf nie im Leben mit einem 1-1 in die Pause gehen. Und das ist halt das Problem. Dass irgendwie egal, wohin es jetzt wogt, Plan A, B oder C bei Borussia, die Banalität des ganzen Sports kriegt man nicht hin, nämlich ein Tor mehr zu schießen als der Gegner oder eins weniger zu kassieren.
Vor allen Dingen hätte man ja in der zweiten Halbzeit einfach nur da weitermachen können. Also man hat ja gesehen, wie man Saarbrücken machen kann. Und ich glaube, wenn Gladbach einfach weiter so gedrückt hätte, mit diesem Power, der da war, mit dem Honorat, der immer wieder mit den Bällen gefüttert wurde, der dann losgezogen ist. Was ist denn der Vorteil gewesen? Der Speed. Du musst dann die Räume halt öffnen, da muss man eben in der Lage sein, einen Gegner vielleicht auch rauszulocken, um ihn dann zu überrumpeln. Das war ja der Gladbach-Style in den 70ern. Die haben ja auch den Ball gehabt, aber die mussten die Gegner ja auch rauslocken, damit Netzer seine Pässe dann spielen konnte und die anderen losflitzen konnten. Und so ist es ja mit Honorat. So, und einfach diese Situation weiter zu spinnen in der zweiten Halbzeit. Ich glaube, wenn Gladbach diesen Druck weiter ausgeübt hätte, wäre das Spiel 3-4-1 ausgegangen, wenn irgendwann das Tor gefallen wäre. Aber dieses Hin- und Hergeschiebe und das Ball zirkulieren und so weiter, war an dem Tag, das kann in anderen Spielen natürlich auch mal gut sein. Gegen Köln zum Beispiel wäre es genau das Richtige gewesen nach dem 3-2 Führungstor. Da hätte man den Ball sich nehmen können, bisschen hin und her spielen und hätte gewonnen. So, jetzt hätte man mehr diesen Dampf übernehmen müssen aus der ersten Halbzeit, weil das hat ja funktioniert. Da sind ja Torchancen bei entstanden. Und da verstehe ich nicht, warum die Mannschaft das nicht wirklich dann einfach fortgesetzt hat. Und Honorat war ja gut drauf an dem Tag.
Aber ist dann auch nach und nach abgetaucht. Gut, wenn der Platz so nass ist, kann man schon mal tauchen, aber so tief muss es ja nicht sein. Ja, ich glaube, also so ein bisschen.
Er hat ja auch keine Bälle mehr bekommen.
Nee, ja, genau, mehr, ne? Und dann sollte die Seite überladen werden, aber nichts wurde überladen. Ich weiß gar nicht, was überladen wurde. Der Mittelkreis irgendwann wahrscheinlich am meisten. Also man hat ja auch ne, hier Thema Dreierkette und so. Ja,
vor allem das Gladbacher Tor wurde überladen.
ja, aber gut, jedes einmal und einmal zu oft. Aber es gab ja einfach nur diese Restverteidigung aus Itakura und Friedrich. Das war ja okay. Das war ja in dem Sinne maximales Risiko, weil jetzt gar kein großes war. Saarbrücken wollte ja eigentlich gar nicht. Dann hat man es wirklich geschafft, eine Mannschaft, die wahrscheinlich auch gar nicht mehr konnte, in 4 Minuten am Ende in der Nachspielzeit nochmal einzuladen, es doch nochmal zu versuchen und dann ja wirklich, also eine Kopie fast des Tores, das Saarbrücken gegen die Bayern erzielt hat. Naja, das ist ein bisschen wie bei Goykoechea und Breme. Jo. Er wusste alles, nur verhindern konnte er es nicht.
So sieht's aus.
Ja.
So, und jetzt?
Drehen wir uns im Kreis, weil ich glaube, diese ganzen...
Reden.
Oh, nee. Also ich habe das Gefühl, wir drehen uns schon wieder...
Ja, ich muss da hinfahren.
Du musst da hinfahren, ja. Fahr dahin. Nein, das ist ja, also es geht weiter. Also es, man,
ja, ja, nein, ich darf, ich fahre, ich mache es. Ist 9 Spiele noch,
Spiele noch, ja, und... Ja, vielleicht mal ein Auswärtssieg, mal 2 in Folge. Sollte man alles mal hinbekommen. Vielleicht in der Defensive den Relegationsplatz verlassen. Vielleicht weiterhin so viele Tore schießen. Das ist ja auch das einzig Gute wirklich dieser Saison, dass man relativ viele Tore schießt. Die 60 anpeilen. Auf jeden Fall die 40 nach Punkten. Und wenn man das geschafft hat, hat man ja auch Dinge in der Entwicklung geschafft. Dann wird es gute Individualleistungen gegeben haben. Dann ist vielleicht auch systemisch was nach vorne gegangen. Aber auf keinen Fall jetzt den Eindruck erwecken, die Saison ist zu Ende. Also jedem Fan sei nachgesehen, dass ihm jetzt ein bisschen der Stecker gezogen ist und dass es schwer ist, sich dafür aufzuraffen. Aber das dürfen halt nicht die ausstrahlen, die da auf dem Platz stehen oder die für die Entwicklung des Vereins verantwortlich sind. Und in dem Sinne...
Ja, und man muss vor allem, glaube ich, aus dieser Saison lernen, ne? Zu sagen, wir wollen Ziele, wir formulieren richtige Ziele. Und auch mit der Gefahr, dass man vielleicht daran gemessen wird. Da muss man auch mal aushalten, finde ich.
Dann kann man vielleicht sagen, man muss sich in die...
Sollen wir wenigstens noch eine Ausstellung für Heidenheim sagen?
Können wir gleich wohl sagen, genau, vielleicht muss das Ziel sein, sich jetzt dann für den Sommer in eine Lage zu versetzen, dass man das wirklich gut kann, Ziele formulieren für die nächste Saison. Das nicht alles völlig irgendwie dahin trudelt.
Und das ist doch ein Ziel.
Ein Ziel, Ziele zu haben. So.
Ja.
Ja. Und dann schauen wir weiter. Ja, Aufstellung.
Genau. Oder ein Ziel, du hast es gesagt eben, Ziele formulieren zu können. Das ist doch ein Ziel.
Genau, das Ziel,
also, Ziele. Das Ziel muss sein, wieder Ziele gut formulieren zu können. So.
Ja, glaubhaft, entschlossen.
Und jetzt die Aufstellung.
Und so weiter. Jetzt die Aufstellung, wir machen es mal ohne Jingle sogar heute, komm. Jetzt, Moritz Nikolas, keinen Ball gehalten oder halt.
Was? Mann, dieser Jingle ist so schön.
Ja, den machen wir ohne jetzt heute.
Okay, aber wir lassen es. Nikolas im Tor.
Nikolas okay, im Tor. Einig. Ich habe keine Ahnung, ob Wöber zurückkehren wird. Viererkette.
Ja, ich meine, na machen wir Viererkette, ja. Dann machen wir doch Skelly und Itakura und Elvedi und Netz.
Ja, sich.
Nee, ich mache so, Leiner, Itakura, Elvedi und Skelly. So würde ich es machen.
Okay, ja. Ja, genau, würde ich jetzt auch schwanken auf außen. Ich finde innen, Wöber war jetzt angeschlagen, sehe ich jetzt wenig Gründe, warum der jetzt zurückkehrt und Elvedi, Itakura, ja. Gibt Schlimmeres? Ja, auf der 6, das ist ja, also selbst die Torwartposition ist ja offener eigentlich, deswegen Julian Weigel, ja, so ist es da, auf der 6. Und jo. Davor, so boah, da. Rechne ich auf jeden Fall mit Florian Neuhaus weiterhin, weil den würde ich jetzt diesen Weg auch einfach mal weitergehen lassen, weil, also er soll ja auch nächstes Jahr da sein und noch was, und dann wahrscheinlich eher Kone als Reiz, weil Rocco Reiz doch irgendwie jetzt gerade eher die Joker-Rolle besser zu passen scheint.
Ja, und er bringt dann eben nochmal Energie rein, glaube ich auch. Und was Neuhaus angeht, das muss zum Beispiel auch ein Ziel sein. Ihn jetzt wirklich, wenn man weiter auf ihn setzt, und nicht vielleicht andere Pläne da sind, aber er hat ja den langfristigen Vertrag, da muss man ihn jetzt wirklich richtig aufbauen, damit er das, diese ganzen Ansätze, die von ihm jetzt kommen, die sind gut, muss ich wirklich sagen. Also Neuhaus gefällt mir im Moment ganz gut, auch die erste Halbzeit in Saarbrücken, genau richtig. Er hat immer wieder angetrieben und da muss man jetzt einfach hinkommen, dass er am Saisonende sagen kann, ich bin jetzt hier ein richtiger Chef geworden in Gladbach. Und das wäre auch ein Ziel. Zum Beispiel einen Spieler dahingehend entwickeln. Gleiche gilt übrigens für Franck Honorat, den wir, glaube ich, beide auf der rechten Seite aufstellen, oder?
Ja, weil ich von Nathan Gumus Jokerleistung auch wirklich enttäuscht war. Also ich weiß nicht genau, was er wollte und sollte, aber das war einfach gar nichts in diesen 20 Minuten. Stand dann beim Gegentor auch
finde,
noch.
Ja, ich finde, er hat den Oscar für den traurigsten Blick des Abends gewonnen.
Ja, gut.
Also er hat ganz, ganz traurig geguckt am Ende.
Ja,
Aber du hast recht. Ja, was wollte er im Spiel? Wollte er was bewegen?
Ja, weder 1-gegen-1 noch irgendwie dann einfach mal Tempo aufnehmen. Ich weiß, ich hab da zu wenig gesehen. Ist jetzt auch beileibe kein Sündenbock, aber auf jeden Fall so, dass ich sage, naja, Honorat und Hack waren ja vergleichsweise Lichtblicke. Und deswegen sollten die auch wieder starten. Ja, und in der Mitte, dem hat sich unser Kollege Thomas schon gewidmet, ist es ja auch eindeutig im Sturm, aber das ist ja eher gerade ein kleines Problem, weil man Jordan, glaube ich, schon anmerkt, der bräuchte mal eine Pause, aber die ist nicht in Sicht. Also doch, danach, aber nach dem Heidenheim-Spiel erst.
Ja, gut, die Frage ist natürlich, ob man Gumu tatsächlich auf die linke Seite stellt und Robin Hack als einzelne Spitze mal bringt, weil der Kerl, der kann ja gute Kopfbälle, das heißt also, man hat schon einen Zielspieler, natürlich nicht den, Jordan hat es ja ein, zweimal ganz gut gemacht, den Ball abzulegen, aber es ist natürlich dann eine andere, sagen wir, Robustheit und gerade Heidenheim ist natürlich auch eine Mannschaft, die dann eher über das Robuste kommt und da ist Jordan natürlich schon auch ein Spieler, der sich da ganz gut macht und man kann nur hoffen, dass nach der Länderspielpause, aber es hörte sich zuletzt schon wieder so ein bisschen so an, als wenn das auch noch nicht so klar wäre, dass jetzt Thomas Cuadrado und vor allem Alassane Player zurückkommen. Und übrigens, wenn der Player zurückkommt, dann würden wir hier nochmal diskutieren. Dann wäre ich nämlich ein ganz großer Verfechter inzwischen wieder des Hütter-Systems, des 3-4-3, weil man das mit Player gut aufziehen kann. Aber wie gesagt, erstmal Player wieder zurück. Und jetzt, ja, kommen wir an Jordan vorbei. Was meinst du zu der Hack-Idee?
Nee, glaube ich, ich erinnere mich an die, also erstmal hat er ja auch im Pokal den Doppelpack erzielt, Jordan gegen Heidenheim und im Ligaspiel, weiß ich, viele Momente, wo er den Ball festmachen musste, festgemacht hat. Es wird auch sicherlich wieder einige lange Bälle geben und da dann gar keinen zu haben, der das potenziell kann, ist schwierig. Mal schauen, wie das Spiel dann verläuft. Mal über Alternativen nachdenken, ihn dann vielleicht auch mal nach einer Stunde runterzunehmen und dann irgendwas umzustellen, je nach Spielstand. Aber sehe ich jetzt gerade keinen Weg, der an Jordan vorbeiführt.
Und für Gladbach ist ja die große Chance, das dritte Spiel gegen Heidenheim zu gewinnen. Dann wäre Heidenheim sozusagen, gibt es noch eine andere Mannschaft, Bochum.
Ne, Wolfsburg kann man,
Wolfsburg kann man auch noch drei.
Ja, Wolfsburg kann man noch nachlegen, das ist auch interessant, dass man fast so viele Spiele, oder dass Saarbrücken im Pokal jetzt nur zwei Spiele weniger gewonnen hat als Borussia in der Liga. Naja, okay. Tipp für Heidenheim, also nicht Gastro oder Sightseeing,
ja,
sondern Ergebnis. So.
Ja, ich sag, boah, jetzt werden die Leute wirklich denken, der ist wahnsinnig. Ich tippe 2-0 für Gladbach.
Ja, das ist wirklich Wahnsinn.
Nein, Entschuldigung, 2-1 ohne Gegentor.
Ich tippe das gleiche, aber nicht dasselbe, nämlich 2-1 für Heidenheim.
Ja, hört sich erstmal realistischer an, aber ja, vielleicht ist es Fatalismus, ich weiß es nicht. Es werden ja auch wieder Fans von Borussia dann die weite Reise antreten. Ja. Oder glaubst du, dass diesmal keiner hier
ist? Doch, das denke ich schon. Ich will auch gar nicht, dass man, also wir wollen jetzt auch gar nicht fatalistisch oder irgendwas klingen. Wir versuchen ja auch, ja, ist dann immer das Banale, den Finger in die Wunde legen und aber einfach auch mal auf bestimmte Dinge hinzuweisen. Da sind wir jetzt auch nicht die Einzigen. Die Fans tun das dann in einer anderen Emotionalität und so, aber zumindest nicht dem Verein den Eindruck zu geben, ja, dann ist es jetzt halt so, der Prozess geht weiter und man schaut, wann er zu Ende ist. Finde ich auch mal interessant. Gibt es da ein Datum? Also sagt man dann irgendwann am 16.03.25, jetzt ist er zu Ende?
Also ganz ehrlich, ist das Datum, wo der Prozess abgeschlossen sein muss und wo man wirklich sehen muss, dass man wirklich mal vorankommt, ist gestern gewesen. Also gestern heißt der 12.03.2024. Das war ein solch katastrophales Ergebnis für Borussia Mönchengladbach, dass der Umbruch, der Prozess da wirklich enden sollte. Jetzt sollte man ganz klare Formulierungen machen, worum es geht, klare Linien bilden und sich vielleicht nochmal neu sortieren. Man hat ein Trainerteam, man hat eine Mannschaft, man hat angefangen, neue Spieler zu integrieren, aber einfach weg mit diesem Wort Umbruch eingemottet und einfach sagen, das ist Borussia Mönchengladbach und Borussia Mönchengladbach hat das und das noch vor. Und ja, dann vielleicht auch mal Dinge aushalten können, wenn man für irgendwas kritisiert wird, was man vielleicht ein bisschen zu großmundig angekündigt hat, aber vielleicht ist es das, was sein muss. Wer weiß. Wir werden es ja in Heidenheim sehen. Nein, morgen werden wir es am Donnerstag bei der Pressekonferenz hören.
Wenn die am Donnerstag ist, vielleicht ist es ja erst Freitag. Wissen wir noch gar nicht. Oder gab es schon eine Einladung? Nee.
Hossa die Waldfee.
Naja, aber es wird eine geben. Es wird eine geben, das steht fest.
Genau.
Alles gesagt zum Pokal in Saarbrücken. Ja, wie gesagt, das sagt ja auch alles, dass man über das Derby jetzt gar nicht groß redet, aber das ist ja jetzt wirklich schon mal wieder Schnee von gestern. Denn auch mit Blick auf, muss man sagen, so jung kommen sie nicht mehr zusammen. Am Samstag werden sie schon wieder 4 Tage älter sein im Vergleich zum Saarbrücken-Spiel.
Jo, so sieht's aus. Und das Problem ist ja, dass das Derby im Grunde Teilthemen dessen, was wir bei Saarbrücken besprochen haben, zusammengefasst hat, teilweise im umgekehrten Sinn, was aber wiederum belegt, es ist immer irgendwas anderes. Also von daher.
Jo, es hat schön alles zusammengefasst,
jedes Spiel,
was so los ist. Ja.
Spiel für Spiel.
Genau. Und erstmal Heidenheim. Wir hören uns nächste Woche.
Bis dahin. Tschö.
Ciao.
Mehr bei uns im Netz. www.rp-online.de